Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ich bete einmal, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich bitte dich einfach um offene Herzen für das, was du sagen möchtest. Amen. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder darüber nachgedacht und bin auch noch nicht fertig damit, ob mein Herz Gott eigentlich wirklich so ganz, ganz gehört. Ich habe schon auch darüber gepredigt einmal und ich predige heute auch nochmal darüber. Oder ob ich oder auch vielleicht wir oft so halbherzig mit ihm unterwegs sind. Und es gibt ja in unserer Bibel viele Stellen, wo Gott sagt, wo Gott darüber redet, was das höchste Gebot ist. Das finden wir im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Und Gott sagt, dass das höchste Gebot ist, dass wir ihn lieben sollen, mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit unserem ganzen Verstand. Und das steht nicht mit 90%. Es steht auch nicht so, ja, wenn es dir mal gerade gut geht. Wenn es in deinem Leben rund läuft oder wenn du dich danach fühlst oder so. Sondern es steht einfach so dieser 100% Anspruch. Und ich merke so, wie das immer wieder im Moment an mich so anklopft. So, wie sieht das denn aus bei dir, Sarah? Wie sieht das mit dieser Liebe aus, die Gott von uns verlangt? Also er sagt, das ist das allerhöchste Gebot. Und genau, ich ringe damit im Moment immer wieder und ich habe mich gefragt, ob ich darüber nochmal predigen kann. und habe dann aber vor, ich weiß nicht, ich glaube einem Monat oder so, von Bianca so einen Eindruck in die Hand gedrückt bekommen, den sie vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr aufgeschrieben hatte. Für uns als Gemeinde, wo sie den Eindruck hatte, so, das ist wichtig für uns als Gemeinde. Und dieser Eindruck basierte auf einem Bibeltext aus der Offenbarung und diesen Bibeltext habe ich euch heute einmal mitgebracht, weil der nämlich zu dieser Frage passt. Und das ist Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Und das ist eines dieser sogenannten Sendschreiben, die Johannes hier aufgeschrieben hat, an die Gemeinde in Laodicea. Es gibt 7 solcher Schreiben an 7 verschiedene Gemeinden und diese Gemeinde, über die ich heute reden möchte, die heißt eben Laodicea. Und ich lese euch einfach einmal den Text vor, ihr könnt den auch mitlesen. Schreib an den Engel der Gemeinde in Laodicea, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von Gottes Schöpfung lässt dir sagen, ich kenne dein Tun. Und ich weiß, dass du weder heiß noch kalt bist, wenn du doch das eine oder andere wärst. Doch du bist lau. Weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist, arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und damit wieder sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Wer den Kampf besteht, dem werde ich Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf den Thron gesetzt habe. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist ein ganz schön krasses Schreiben, finde ich. Eine Gemeinde. Nicht gerade so ein Wohlfühltext, wo man sich so hinsetzt und denkt, ach schön, dass wir diesen Brief bekommen haben. So wohltuend. Da können wir uns jetzt zurücklehnen und einmal aufatmen, dass alles so rund ist bei uns und so schön. Und trotzdem glaube ich, so kostbar, so ein Schreiben zu bekommen, weil es genau das eben zeigt, was ja auch an einer Stelle steht, dieses, dass wir geliebt sind. Wir fühlen das, wir würden das lieber anders fühlen, auf eine andere Art und Weise, dass wir ein bisschen gestreichelt und gekuschelt werden. Aber Liebe sieht eben manchmal auch anders aus und hört sich auch anders an. Dieses Schreiben fängt an mit der Vorstellung Gottes. In jedem von den Schreiben stellt Gott sich anders vor. Immer so, wie es gerade für diese Gemeinde passt, eine Eigenschaft wird von ihm genannt, die eben wichtig ist an dieser Stelle für diese Gemeinde. Und er stellt sich hier an dieser Stelle so vor, er sagt, ich bin der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von Gottes Schöpfung. Und da können wir schon mal sehen, okay, es geht hier darum, um Gottes Beständigkeit, um Gottes Treue und seine Verlässlichkeit, seine Wahrhaftigkeit. Auf ihn und auf sein Wort ist Verlass. Und wenn er ein Urteil spricht oder ein Zeugnis gibt, dann kann man sich darauf stützen. Das ist schon mal grundlegend wichtig, weil ja jetzt eine Beobachtung kommt von dieser Gemeinde, von diesen Zeugen, die sich ja etwas unterscheidet von der Beobachtung, die sie selber haben. Und die Beobachtung, die kommt, ist, du bist weder heiß noch kalt. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du lauwarm bist, werde ich dich ausspucken. Das ist erstmal eine Anspielung auch darauf, dass Laodicea da an einer Stelle liegt, wo es zwischen heißen Quellen auf der einen Seite liegt und auf der anderen Seite kalten Gebirgsflüssen auf der anderen Seite und Laodicea aber aus beiden Seiten nachher nur noch lauwarmes Wasser abbekam. Also weder das heiße, wohltuende, sogar heilende Wasser aus diesen Heißwasserquellen, noch dieses frische, wohltuende Wasser aus den Bergen. Beides war nicht mehr vorhanden in Laodicea. Stattdessen eben dieses lauwarme Wasser, wo jeder sagen würde, brauchen wir eigentlich nicht. Und es ist ja sogar so drastisch ausgedrückt, dieses, ich werde dich ausspucken. Auch da merken wir so, Gott meint das ganz schön ernst. Man könnte sagen, Christen, also Jesus findet Christen, die mit ihm so halbe Sachen machen, zum Kotzen. Das ist das, was hier steht. Also wir wollen das manchmal nicht hören, aber das ist das, was hier steht. Er findet das zum Kotzen, wenn wir halbherzig mit ihm unterwegs sind. Und er sagt, ihr seid eigentlich dann nutzlos. Ihr seid unbrauchbar. Ihr seid weder erfrischend und kühlend, wenn man mal irgendwie ein kaltes Getränk braucht, weil man sich angestrengt hat, noch seid ihr irgendwie wärmend oder heilend. Ihr seid nichts von beiden. Ihr seid nicht zu gebrauchen für mein Reich. Und dann folgt ein noch vielleicht größeres Problem. Und vielleicht ist das sogar auch dann der Grund für dieses Schreiben, nämlich, dass sich die Selbstwahrnehmung dieser Gemeinde aber deutlich davon unterscheidet, wie Gott diese Gemeinde wahrnimmt. Die Gemeinde kriegt nichts davon mit, dass sie lau ist. Stattdessen sagt sie über sich selber, ich bin reich. Ich habe alles, was ich will. Mir fehlt es an nichts. Sie halten sich also selber für richtig gut versorgt und sagen damit ja im Grunde auch, wir sind unabhängig. Unabhängig von Gott, weil wir brauchen nichts. Uns fehlt nichts. Kommen doch gut klar. Und das ist so ein, glaube ich, ein Zustand, der richtig gefährlich ist, so ein Zustand von Selbstzufriedenheit und Sattheit und von so einer vermeintlichen Unabhängigkeit, der diesen realistischen Blick auf das, was eigentlich da ist, komplett verstellt. Und stattdessen einfach nur so diese oberflächlichen, äußeren Umstände wahrnimmt, anstatt zu gucken, was liegt eigentlich darunter. Und Gott macht es dann so deutlich und macht es nochmal ganz klar, wie er sie sieht. Und sagt, in Wirklichkeit seid ihr erbärmlich und bemitleidenswert. Denn ihr seid arm und nackt und blind. Richtig hart, also ein richtig hartes Urteil, finde ich. Weil das zeigt nichts von Unabhängigkeit und nichts von, ja, wir brauchen nichts. Das ist das Gegenteil davon. Und am Anfang hatte Gott gesagt, ich bin hier der wahre Zeuge. Ich bin der, dessen Urteil, dessen Zeugnis wahrhaftig ist und darauf könnt ihr euch stützen. Ich bin der, der das Amen ist, der so ist es, der bin ich. So, jetzt wollt ihr mir zuhören, wollt ihr das hören, auch wenn es richtig unangenehm ist, was ich euch jetzt sage. Möchtet ihr darüber nachdenken, auch wenn es komplett mit dem kollidiert, was ihr über euch selber denkt? Das ist ja, finde ich, immer die Frage auch an uns. Bleiben wir bei dem stehen, was wir selber über uns denken, wo wir denken, das ist doch richtig und gut so? Oder lassen wir das zu, dass Gott auch mal sagt, sorry, sehe ich komplett anders? Und gleichzeitig denke ich, dass nur mit so einer harten Konfrontation es ja möglich ist, dass Veränderung geschehen kann. Und dass das, was er da auch sagt, dass wenn er liebt, er Dinge uns auch sagt, die wir nicht hören wollen, dass Liebe eben auch manchmal so aussieht. Weil sonst würden wir in diesem Zustand dieses Erbärmlichen, also was für ein schreckliches Wort eigentlich, Erbärmlichen und Bemitleidenswerten bleiben, wenn wir einfach immer nur sagen, ach, ist alles gut so. Schon in Ordnung. Ist schon gut, wenn du denkst, dir fehlt nichts. Wir machen das manchmal so, weil wir die Konfrontation scheuen. Aber Gott sieht es anders und sagt, nein, alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Also echte Liebe benennt Probleme und deckt sie nicht einfach nur zu oder streut noch mal ein bisschen geistlichen Zuckerguss oben drauf. So, passt schon. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich echte Liebe, wenn Dinge benannt werden, so weh sie auch tun. Und da kommen wir heute ins Spiel. Also das ist der Punkt, glaube ich, wo es über Laodicea hinausgeht, sondern wo es um uns geht, wo wir gefragt werden, sag mal, möchtest du das hören, was ich auch heute noch zu sagen habe? Wie sieht das mit deiner eigenen Wahrnehmung aus von dir? Und bist du bereit, meine Wahrnehmung dir anzuhören? Und stimmen diese beiden Blickwinkel überein, die du hast, was du über dich selber denkst, und bist du bereit, Gottes Wahrnehmung zu hören? Ich habe so die Ahnung, dass es immer wieder nötig ist, in meinem Leben auf jeden Fall. Es ist immer wieder nötig. Und dass er das im Moment immer wieder mich fragt, Sarah, wie sieht das aus mit deinem Herzen? Und ich glaube, nur wenn wir ihn da dran lassen, ist es möglich, dass sich etwas wirklich ändern kann. Und das Gute an Gott ist, dass er nicht nur so diesen Finger in die Wunde legt und es so deutlich sagt, was schief läuft, sondern dass er uns auch gleich so einen Lösungsweg mitgibt und ein Hilfsprogramm sofort mit an die Hand gibt. Das ist das Gute an unserem Gott. Dass er niemals, wenn er uns korrigiert, sagt so, und jetzt seh mal zu, wie du damit klarkommen kannst. Und dann, wenn du es besser gemacht hast, kommst du wieder zu mir. Das wäre so schrecklich. Und er macht es immer genau andersrum und sagt uns zwar ganz genau, da ist das Problem, aber ich zeige dir auch, wo die Lösung ist und wie das gehen kann. Als erstes sagt Gott, ihr seid arm und nicht reich, so wie ihr denkt. Wenn man jetzt mal ganz weltlich auf Laodicea guckt, kann man sagen, sie waren reich. Es war eine richtig reiche Handelsstadt, eine Stadt der Banker, bekannt für Münzprägung und auch für Handel waren sie bekannt. Also ihre Selbstwahrnehmung, was so das Weltliche anging, war schon richtig. Sie waren eine reiche Stadt und die Gemeinde war sicher auch eine der reichsten Gemeinden, die es gab. Aber Gott sagt trotzdem, ihr seid arm. Dieser Reichtum, den ihr seht, ist mir nichts wert. Nichts. Erwirb Gold bei mir. Geläutert im Feuer. Und da sagt Gott an dieser Stelle, euer irdischer Reichtum ist in meinen Augen gar nichts wert. Nichts, noch nicht mal ein bisschen. Das beeindruckt ihn nicht und das spielt in seinem Reich gar keine Rolle. Also unser Leben, unsere Welt funktioniert ja über Finanzen ganz, ganz viel. Aber in Gottes Reich ist es keine Währung. Ich glaube, das müssen wir uns schon immer wieder klar machen, weil wir so geprägt sind von unserer Welt, von diesem Miteinander hier heute, dass wir uns das wirklich klar machen müssen. In Gottes Reich ist es keine Währung. Geld spielt null Rolle. Und dann frage ich mich schon für uns, für mich selber, für mein Leben, aber auch für uns als Gemeinde, wie sieht das denn aus? Verlasse ich mich auf meine Finanzen? Verlassen wir uns auf unsere Finanzen, wenn es um unsere Versorgung geht? Verlassen wir uns auf unsere Versicherungen, wenn es um unsere Sicherheit geht? Verlassen wir uns auf Statussymbole, wenn es um unser Ansehen geht und unseren Wert? Verlassen wir uns auf Dinge, die wir uns einfach mal gönnen können, wenn es um unser Vergnügen und unsere Freude geht? Ich finde, das sind Dinge, die müssen wir uns selber immer wieder fragen, für unser persönliches Leben, aber auch für uns als Gemeinde. Wo ist unsere Sicherheit? Sind das unsere Rücklagen, die wir gebildet haben? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir unvernünftig sein sollen oder irgendwie nicht haushalten sollen, aber wo ist wirklich unsere Sicherheit und wer ist unser Versorger? Worauf verlassen wir uns wirklich? Jesus sagt an einer anderen Stelle, euer Herz wird immer da sein, wo euer Schatz ist. Und an einer anderen Stelle, sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Das ist, glaube ich, immer wieder die Frage, wo sammeln wir unsere Schätze? Wofür setzen wir uns ein in unserem Leben? Was ist unser Fokus? Wofür ringen wir uns ab? Wofür mühen wir uns ab? Worauf verlassen wir uns? Und an einer anderen Stelle geht es noch ein Stück weiter. Da schreibt Petrus, darüber freut euch, obwohl ihr jetzt für eine kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durchs Feuer geprüft wird. Also hier geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wir sollen nach diesem Glauben suchen, der gerade auch durch dieses Schwere gegangen ist, was wir ja oft lieber vermeiden wollen. Das ist, wonach wir suchen sollen, nach diesem Glauben, der so standhaft geworden ist, dass er selbst in schweren Zeiten beständig ist und uns tragen kann. Das ist der erste Punkt, den Gott hier sagt. Der zweite Punkt ist, er sagt, ihr seid nackt. Wenn wir uns jetzt wieder Laodicea angucken, ist genau das Gegenteil der Fall. Laodicea war auch bekannt für seine Textilindustrie. Die haben richtig wunderschöne, kostbare Stoffe hergestellt. Waren besonders bekannt für so schwarze, edle Wolle, die auch immer so ein Zeichen waren für Ehre und Anerkennung und waren auch an so einem Schnittpunkt von zwei bekannten Handelsstraßen, sodass sie damit auch gehandelt haben. Und Gott sagt an dieser Stelle wieder, all das, was wir äußerlich sehen können, all dein irdisches Ansehen und dein Ruhm ist nichts wert in meinen Augen. Erwirb weiße Kleider bei mir, so wird die Schande deiner Nacktheit zugedeckt. Und er macht hier wieder stellt es wieder so gegenüber, unser Äußeres, so schön es auch sein mag, also es ist ja jetzt nicht so, dass sie da denken, sie sind irgendwie schick, sind sie aber gar nicht, sondern sie sind wirklich reich und wunderschön gekleidet und er sagt, das beeindruckt mich nicht. Eure äußere Fassade, so schön sie auch sein mag, beeindruckt mich so gar nicht. Es spielt einfach keine Rolle in meinem Reich. Und in 1. Samuel 16 steht dieser Vers, den wir alle schon mal gehört haben, der Mensch sieht nur das Äußere, aber Gott sieht das Herz. Und auch da fragt Gott, glaube ich, auch uns wieder so, wonach strebst du denn? Geht es uns nicht auch oft genauso wie diesen Menschen in Laodicea, dass wir uns so viele Gedanken darüber machen, so viel Energie aufwenden, so viel Zeit und Geld aufwenden, um vor anderen Menschen einen guten Eindruck zu machen? Also sowohl mit unserer Kleidung, unserem Äußeren, aber auch mit unserem Auftreten. Wie viel Energie, wie viel Zeit, wie viel Gedanken geht da rein? Was denken wohl die anderen über mich? Wie kann ich eine gute Wirkung haben? Wenn man es verpatzt hat, überlegt man sich nachher, oh shit, was denkt derjenige jetzt von mir? Was ist das für ein Eindruck, den ich hinterlassen habe? Wie viel Gedanken gehen da rein? Wie viel Energie? Und Jesus sagt hier, kommt doch zu mir. Kauft weiße Kleider bei mir. Erwerbt die bei mir. Denn ich habe alles schon perfekt gemacht. Ich habe schon alles perfekt gemacht. Ich habe schon alles getan, damit du in weißen Kleidern vor mir stehen kannst. Weiße Kleider sind so ein Zeichen für die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, wir stehen in Gerechtigkeit vor ihm. Wie krass ist das, wenn wir da mal rüber wirklich nachdenken, wie krass ist das? Wir sind seine Gerechtigkeit geworden. Wenn wir die gleiche Energie mal aufwenden würden, die gleiche Zeit aufwenden würden, darüber mal nachzudenken, die wir investieren, um darüber nachzudenken, wie wir auf andere wirken, wie viel würde das, was für einen Unterschied würde das machen? Wenn ich darüber nachdenken würde, ich stehe gerecht, bin eine Gerechte, ich bin eine Königstochter, du bist ein Sohn des Höchsten, du bist heilig gesprochen. Und so können wir in diese Welt gehen, als gerecht gesprochen, als Heilige, als Söhne und Töchter des Höchsten, in weiß gekleidet. Das ist unsere Kleidung, in der wir stehen, in der wir gehen können, in der wir auftreten können. Nicht von oben herab oder so, nicht, dass wir denken, oh, wir sind irgendwas Besseres, aber wir sind schon geliebt, wir sind schon wertvoll. Wir brauchen uns das nicht irgendwie erarbeiten. Wir brauchen nicht andere beeindrucken. Wir sind schon geliebt. Wir sind schon gerecht vor ihm. Wir hatten hier mal an der Tür eine lange Zeit so eine Vision hängen von dem Pete Greig, heißt der. Der hat in England eine Bewegung gegründet, so eine Gebetsbewegung, 24/7 Prayer hieß die. Und da war so eine Vision, die er hatte, die hing da ganz lange. Und da ist ein Part, den finde ich so cool, da steht, ziemlich am Anfang stand da, die Vision ist eine Armee von jungen Leuten. Du siehst Totengebeine, ich sehe eine Armee. Und sie sind frei von Materialismus. Sie lachen über die kleinen 9 bis 5 Uhr Gefängnisse. Sie können am Montag Kaviar essen und Brotrinde am Dienstag. Sie würden noch nicht mal den Unterschied merken. Wie cool ist das, wenn wir so leben würden und könnten, dieses frei zu sein von diesen äußeren Umständen, die uns manchmal so, so wichtig sind, und stattdessen unseren Blick auf das zu richten, was er schon längst für uns getan hat. Und auch hier wieder diese Frage, wonach streben wir? Wofür wenden wir unsere Zeit auf? Wo ist unser Herz wirklich an dieser Stelle? Gott sagt als drittes, ihr seid blind. Wenn wir uns jetzt wieder Laodicea angucken, kann man weltlich wieder sehen, okay, Laodicea war auch bekannt für eine Ärzteschule und ganz besonders für ihre Augenheilkunde. Und eine besondere, tatsächlich spezielle Augensalbe. Dafür war diese Stadt auch bekannt. Also weltlich gesehen kann man wieder sagen, okay, ist doch richtig, wenn sie sich dafür besonders klug und weit fortgeschritten halten. Und Gott sagt hier wieder, ihr seid blind. An anderer Stelle sagt Jesus einmal zu den Pharisäern, sie sind blinde Blindenführer. Und wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in eine Grube. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Dieser Blick, dieses Schräge auf sich selber zu gucken und zu denken, boah, ich hab's. Und dann sage ich anderen auch noch, ich hab's und ich bringe euch dahin. Und Gott sagt wieder hier, erwirb deine Augensalbe bei mir und du wirst sehen können. Ich glaube, dass auch hier wir wieder herausgefordert werden zu fragen, ey, worauf verlassen wir uns? Wir sind heute in einer Gesellschaft, wo wir uns sehr stark darauf verlassen, auf unser Wissen, auf unsere Informationen, die wir kriegen, die so unfassbar ist, wie, glaube ich, noch nie eine Generation das erlebt hat, auf was für Informationen und Wissen wir zugreifen können in Sekundenschnelle. Wir haben Kenntnisse, die, von denen konnten viele andere vor Jahrzehnten noch träumen. Und die Frage ist doch, auf was verlassen wir uns jetzt? Auf unser Wissen, auf unser Können, auf unsere Kenntnisse, auf unsere Wissenschaft, die jedes Jahr neue Erkenntnisse gewinnt und die zum Beispiel in Bezug auf unsere Gesundheit immer weiter voranschreitet und Gesundheit erhalten kann, verschaffen kann. Wie sieht es da aus? Ich glaube, die Gefahr ist immer wieder, dass wir an diesen Punkt kommen, sehr hochmütig zu werden und wirklich zu denken, wir sind unabhängig. So wie Laodicea das gesagt hat, mir fehlt doch nichts, ich brauche nichts. Wir denken, wir haben alles im Griff. Und manchmal merken wir, an manchen Stellen kommt das ins Wanken. Wenn wir an Corona denken, da wurde das mal so richtig auch durchgerüttelt, zu merken, ah, okay, läuft nicht immer so, wie wir es denken. Aber dann kommt auch ganz schnell wieder dieser Punkt, aber wir werden das schon hinkriegen und wieder in den Griff bekommen. Und auch hier ist für mich immer die Frage so, ich glaube auch nicht, dass Gott hier etwas gegen Wissen hat oder gegen Wissenschaft und auch nicht daran, dass wir Neues dazulernen. Aber die Frage ist, worauf verlassen wir uns im Letzten? In unserer Erkenntnis und auch zum Beispiel in Bezug auf unsere Gesundheit. Worauf verlassen wir uns im Letzten? In Sprüche 3, Vers 5 steht, vertraue auf Gott mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das geht so konträr gegen alles, was wir in unserer westlichen Welt denken. Hier steht, glaube ich, nicht so, wir dürfen nicht denken. Wir sollen das alles lassen. Aber worauf verlassen wir uns? Und echte Erkenntnis, echte Weisheit liegt eben nicht in unserer Hand im Letzten, sondern in Gottes Hand. Und damit in unserer Beziehung zu ihm, in meiner Beziehung zu ihm liegt diese echte Weisheit. Die echte Erkenntnis. Und ich glaube auch unsere Gesundheit liegt im Letzten, nicht bei irgendwelchen Ärzten. Unser ganzes Heilsein liegt in seiner Hand. Und die Frage auch da ist, wir sagen dann manchmal, ja, glauben wir ja schon. Wir glauben schon, dass Gott unser Heiler ist, unser Retter ist. Aber auch da ist doch die Frage, wem schenken wir denn mehr Gehör, wenn die Situation kommt? Wem schenken wir denn mehr Gehör, den Ärzten oder Gott? Wem geben wir unser Vertrauen immer wieder neu? An all den Punkten, wo es knirscht, wo wir nicht weiterkommen. Wem geben wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit, unsere Energie, all diese Dinge und damit ja letzten Endes unser Vertrauen. Jesus sagt, erwirb Augensalbe bei mir. Das ist schon eine klare Aufforderung, dass wir uns an ihn wenden. An ihn zuerst. Und in allen drei Fällen hat er das jetzt so gezeigt, in all diesen Punkten. Es geht darum, dass wir uns an ihn wenden, dass wir diese Dinge, die wir eigentlich so sehr brauchen, dass wir die von ihm bekommen und nicht an anderer Stelle. Jesus sagt, ich habe alles, was ihr benötigt, was ihr so dringend braucht. Und wenn ihr euch an mich wendet, wird euch wirklich nichts fehlen. Das, was sie vorher schon dachten, dass ihnen nichts fehlt. So, da sagt er, ich möchte der sein, an den ihr euch wendet. Ich möchte euer Alles sein. Ich möchte, dass ihr alles bei mir sucht und nicht irgendwo anders. Ich möchte eure erste Anlaufstelle sein in all diesen Fragen. Und dabei macht er es uns noch richtig leicht. Das finde ich auch wieder, das ist so typisch Jesus. Er
sagt nicht so, jetzt musst du dich richtig doll anstrengen, musst das alles machen und es ist so, ich lege dir nochmal einen richtig drauf, weil du das jetzt alles nicht kapiert hast und so blöd gemacht hast und so, sondern dann sagt er, in Vers 20 steht da, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Und wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie rennen und ihn suchen und uns erstmal irgendwas, was weiß ich, machen, sondern er selber steht schon vor der Tür und klopft an. Ich finde es so ein krasses Bild. Ich denke, er steht da und er wartet und er klopft sogar an und sagt, hey, mach doch auf. Es ist nur noch dein Tür öffnen, dass ich reinkomme und mich zu dir setze und mit dir esse, mit dir Gemeinschaft habe, dir das gebe, was du brauchst. Es ist nur noch dein, ja, Jesus, ich will. Und das ist das, was aus meiner Sicht Buße bedeutet. Dieses Wort Buße ist ja manchmal irgendwie, ich finde, so ein komisches Wort, wo man so wenig mit anfangen kann. Aber das griechische Wort Metanoia heißt dieses, ich denke um. Ich habe einen Sinneswandel. Meine Einstellung ändert sich und diese Einstellung ändert sich, indem ich sage, ich merke auf einmal, es ist gar nicht so, dass mir nichts fehlt, sondern Jesus, ich brauche dich. Ich mache die Tür auf, weil ich merke, ich brauche dich so dringend. Und ich weiß, dass das, was mir fehlt, bei dir zu holen ist und nirgendwo anders sonst. Ich bin nicht unabhängig. Und ich will es auch nicht mehr länger sein. Ich will auch nicht mehr länger so tun, als ob ich das wäre. Es ist so ein großer Wert in unserer Welt, dass wir sagen, wir müssen unabhängig sein. Ich glaube, in unserem Glauben ist es der schlimmste Fehler, den wir tun können, zu sagen, wir sind unabhängig. Jesus ist alles, was wir brauchen. Und er steht da und klopft und er wartet nur, dass wir sagen, komm rein. Ich brauche dich, ich brauche das, was du für mich hast. Da steht, wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Ich glaube, der Kampf ist genau dieser, der in unserem Kopf stattfindet. Immer wieder neu. Mache ich es alleine? Und denke, ich streng mich an und dann, wenn ich noch ein bisschen mehr anstrenge, dann läuft das. Und eigentlich fehlt mir nichts, eigentlich komme ich schon gut klar. Ich glaube wirklich, dass wir hier in der westlichen Welt damit ein großes Problem haben. Oder gewinnen wir den Kampf, zu sagen, Jesus, ich brauche dich wirklich. Und das ist kein theoretisches Glauben, sondern das ist etwas sehr Essentielles. Jeden Tag brauche ich dich. Jeden Tag in all meinen Umständen. Jeden Tag in meinen Fragen, ob es um meine Versorgung geht, um meine Gesundheit, um meine Ängste, um das, wo ich nicht weiterkomme. Ich brauche dich, Jesus, und ich mache dir auf. Und Jesus sagt, wenn wir diesen Kampf bestehen, werden wir mit ihm auf dem Thron sitzen. Und dann können wir für ihn brauchbar sein, für sein Reich brauchbar sein. Nicht, weil wir uns so angestrengt haben, sondern weil wir gemerkt haben, so, Jesus, wir brauchen dich so sehr. Können wir für ihn brauchbar sein. Dann sind wir nicht mehr lauwarm, sondern sind wir kühlendes, frisches Wasser oder heißes, heilendes Wasser. Und Johannes beendet dieses Schreiben mit den Worten und damit möchte ich auch einfach enden. Ich glaube, das trifft es sehr gut. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass wir solche Menschen sind, die hören wollen. Auch wenn es manchmal ganz schön hart ist und wenn es manchmal unbequem ist. Weil dass wir Menschen sind, die hören wollen, was du sagen möchtest. Ich danke dir, dass du vor der Tür stehst und anklopfst. Und dass du reinkommst, wenn wir die Tür aufmachen. Dass du derjenige bist, der sich so sehr danach sehnt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Danke, Jesus. Amen.